Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best. SEO-Haus.
So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und in der Interview Edition. Und wir haben uns jetzt heute mal ein Thema angenommen, UX. Und weil es ja auch gerade, haben wir gesehen, bei den ganzen letzten Updates auch viel über UX geschrieben worden ist und was das da irgendwie, mach mal die Seite besser, was ja auch meine Standardantwort ist, dann immer die Frage, was ist denn eigentlich eine bessere Webseite? Und da kam eine schöne Anfrage von Richard rein und deswegen, Richard, bist du heute hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ah, danke. Hallo. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und du bist jetzt definitiv überhaupt kein SEO.
Überhaupt nicht, nee, bin ich ganz offen. Also ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von SEO, aber ich habe Ahnung von User Experience. Und das geht ja, wie wir beide wissen, gut Hand in Hand, immer mehr Hand in Hand.
Genau. Und deswegen ist auch schön, dass du von dem SEO gar keine Ahnung hast. Das heißt, wir haben ja ein pures Bild und die Hörer können dann selber gucken, wie sie das für sich zusammensetzen. Aber denke ich mir, wir geben erstmal so ein paar Worte zu dir, bevor wir uns dann eine kleine Einführung in die UX-Vorgehensmodelle gibst sozusagen. Wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen? Was ist dein Hintergrund?
Also ich habe schon ein paar Jahre her, ne? Schon vor knapp 10 Jahre her, so, da habe ich Informatik und Kommunikationswissenschaften studiert in Aachen. Und da konnte man tatsächlich das als Schwerpunkt wählen. Das hieß, also User Experience, das Wort war da noch gar nicht so angesagt. Das hieß dann Usability und Human-Centered Design. Das konnte man als Schwerpunkt wählen. Und ich konnte es quasi direkt studieren, dieses Thema. Und dabei bin ich ja auch geblieben und direkt in solche Jobs gestiegen.
Das ist cool. Wo bist du aktuell? eResult,
gell? Bei eResult, bei einer Agentur, genau. Wir designen User Experience von Websites, Apps oder auch Sprachinterfaces und wir testen die auch. Also man kann bestehende Produkte auch zu uns bringen und überprüfen, ob sie denn von Nutzern gebraucht, verstanden und für gut befunden werden.
Genau, und eResult ist auch schon ewig am Markt.
Ich selber bin seit 3 Jahren hier und eResult ist gerade 18 geworden, also.
Ja, das ist. Ne?
Also schon, wir gehen auf die 20 Jahre zu.
Naja, ich bin ja selbst ein Informationswissenschaftler, hatte sowas wie Interface Design ja auch im Studium, jetzt aber nicht hinsichtlich Design, wie es ja dann bei UX auch ist, dass man sagt, okay, wir haben hier viel mit, wie sieht etwas shiny und glossy aus, sondern auch eher das Thema räumliche Nähe, Farben, Kontraste, Aufgaben, Angemessenheit und all dieser Kram, wo dann am Ende etwas rauskommt, was jetzt wahrscheinlich nicht shiny und glossy ist, aber irgendwie verständlich.
Es kann ja auch beides zusammen sein, das schließt sich ja nicht immer aus.
Ne? Ja genau, aber den Kram habe ich halt nicht, ich bin halt definitiv auch vom Haus her, würde ich mich jetzt nichts designen lassen, aber wir sagen, wir kriegen so funktionale Wireframes, kriegen wir noch hin.
Ist ja auch schon mal oft ein guter Start, da kann man ja als Diskussionsgrundlage durchaus mit anfangen.
Absolut, absolut. Hast du gibt's im UX nochmal Spezialisierung, wie beim SEO, sowas wie IT-SEO, Content-SEO, Outreach, Link-Building und
so? Ja.
Gibt's bei euch auch Spezialisierung und wenn ja, was ist dann dein Steckenpferd?
Also gibt's tatsächlich immer mehr die Spezialisierung. Ich selber, als ich angefangen habe, da war es so meistens, wenn es UX-Jobs gab, dann war man halt der UXler im Team so oder der UX-Designer vielleicht oder jeder hat es anders benannt. Also man war so, man hat alles irgendwie gemacht. Mittlerweile splittet sich das ein bisschen mehr auf. Also siehst du auch in Stellenanzeigen, wenn du heute das so siehst, also du hast dann zum Beispiel UX-Researcher, die wirklich nur Umfragen, Nutzerinterviews und Ähnliches machen. Du hast UX-Designer, die halt die Gestaltung und die Prozessabläufe machen. Interaction-Designer, UX-Copywriter, also die darauf achten, dass die Texte nutzerzentriert geschrieben sind und verständlich sind. Ach, und immer weiter. Also, mittlerweile tut sich auch sogar UXler für künstliche Intelligenz gibt's Jobs für. Ne? Also man sieht daran, so, dass es immer spezialisierter in bestimmte Bereiche, also zum einen in Branchen, aber auch in einzelne Technikbereiche, bis hin dann halt auch Unterscheidung zwischen Research und Design. Gliedert sich lang nach und nach immer weiter in Spezialisierung auf.
Ah, krass. Und dein Steckenpferd ist dann eher so... Ach, ja.
Das habe ich vergessen. Genau. Genau, nee, also hat sich, also mein Steckenpferd ist so die Schnittstelle eher. Also ich bin jetzt selber auch kein Designer von Haus aus. Ich bin eher so einer, der dann diesen iterativen Ansatz lebt. Also was heißt das? Das heißt, ich bin eher so eine Art Moderator mittlerweile in der Mitte, mache viele Workshops auch mit Kunden oder leite die an, dahingehend, dass wir die richtigen Research-Ansätze fahren, also von Umfragen, Nutzertests und so weiter, was halt gerade passt zur Situation, und gucke dann, okay, wie machen wir weiter, was testen wir als nächstes, bauen wir vielleicht einen Prototypen, wo wir Ideen ausprobieren und testen die wieder. Also ich bin eher so der Mediator, könnte man sagen, oder Moderator in der Mitte momentan. Oder also ganz fancy Begriff, ne? Wir müssen ja mal in der Branche so Denglisch benutzen, so Facilitator ist, glaube ich, jetzt der Begriff. Klingt furchtbar wichtig, ne?
Absolut. Was waren so spannende Projekte, wo du sagtest, auch das war richtig viel selbst auch beigelernt und eine richtig krasse Herausforderung, weil irgendwie new, da wahrscheinlich nicht im Web, das ist ja ein bisschen ausgetreten, aber
ein richtig cooles Projekt. Hat jetzt, glaube ich, nichts mit SEO dann zu tun, darf ich trotzdem?
Ja, klar, es gibt ja...
Okay, genau. Wir haben letztens vor ein paar Wochen ein Design Thinking Workshop für ein Orchester gemacht, und da war es eine ganz breit gestellte Aufgabe, einfach: Wie könnte Digitalisierung fürs Orchester aussehen? Und da waren so 12 Leute von denen dabei. Also es waren nicht nur Musiker, sondern da war auch Marketing, tatsächlich auch ein SEOler, ein Designer, ein Tontechniker und jemand so aus der Business-Richtung, war jetzt nicht der oberste Chef. Habe ich gerade vergessen, wie der Titel war, aber halt Business-Richtung. Ganz unterschiedliche, bunte Truppe, die aber alle mit dem Orchester zusammengehangen haben. Und dann sind wir wirklich diese komplett breitgestellte Aufgabe angegangen: Wie könnte Digitalisierung fürs Orchester aussehen? Und haben da von Interviews mit Hörern, Fans vom Orchester, bis hin zu Leuten, die es gar nicht kannten, Prototypen gebaut, von Ideen. Also das war wirklich mit ganz rudimentär, ne? Mit Lego, mit Knete, mit Pappe und so weiter, haben wir da in mehreren Gruppen so Virtual Reality Attrappen gebaut, Hologramm Attrappen, sage ich mal, um einfach neue Ideen, so ein Orchester zu bewerben, auszuprobieren. Also das war mal wirklich was anderes, fernab vom Tagesgeschäft, wo man eher sowas wie Online-Shops oder sowas hat. Das war schon cool.
Der 18. Online-Shop. Genau, und was sind so bei euch so gängige Tools, wo du sagst, die sind hilfreich, oder vielleicht auch gerade für jemanden, der das eher so ab und zu mal macht, wo du sagst, du, damit kriegst du schon mal irgendetwas, um nicht total in die falsche Ecke zu laufen?
Tools, meinst du jetzt so wie Software-Tools oder ähnliches?
Ja, zum Beispiel. Ein Tool kann auch eine einfache Methode sein. Man sagt, die kann eigentlich auf so Hausfrauen, auf gehobenem Hausfrauen wie Niveau jeder mal anwenden, damit nicht was komplett Bananiges rauskommt. Also sowohl Software als auch, wenn du sagst, du.
Ja, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich da antworte, wenn ich jetzt sage, ach, das kann jeder. Nee,
der in der Lage ist zu denken.
Jeder, der in der Lage ist zu denken. An Tools gibt es unendlich viele, sage ich mal. Da kommt es drauf an, worüber wir sprechen. Also wenn man Research macht, kannst du gucken, dass du dich mit Umfragetools auskennst. Aber das kannst du theoretisch auch mit Google Doc, nee, wie heißt es, Google Forms, ne, heißt es. Damit kannst du auch anfangen. Ist halt nicht so umfangreich wie jetzt so ein SPSS oder sowas. Wenn wir Nutzertests machen, gut, da musst du irgendwie in der Lage sein, ich meine, wie sieht ein Nutzertest aus? Da sitzt ein Interview und eine Testperson zum Beispiel von einem Rechner und gucken sich, und die Testperson muss Aufgaben, die vorher definiert wurden, lösen. Da brauchst du einfach nur Tools, um das irgendwie aufzuzeichnen, Ton und Video und ähnliches, um das später nochmal nachverfolgen zu können. Ins Design, wenn es in Richtung Design geht, boah, da sind so viele Tools, die es mittlerweile gibt. So Photoshop benutzen ja schon, ist ja schon wieder out, so soweit ich weiß. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Designer, der alles tut, sondern da sind es eher so Tools wie Sketch, Adobe XD oder sowas. Tools, die halt so auf dieses Thema Interface-Design etwas spezialisierter sind. Boah, da gibt es aber Millionen von Tools.
Okay, aber, nimm mal den Anwendungsfall. Also ich möchte jetzt sagen, also ich persönlich sage immer, das ist, also ist in der Telekom hat, war und konnte frei fremdes Geld ausgeben. Haben wir regelmäßig mal Leute irgendwelche Aufgaben machen lassen und haben hinter so einer Glasscheibe zugeschaut. Das war, ja, ultra, genau. War halt immer ultra witzig, ultra witzig. Aber man hat dann einfach gelernt, was so alles passiert, auch bei einfachen Interfaces. Mhm. Und sag mal, so, wir hatten ja Suche gebaut, also die Suche der, von der Tür online. Ein Suchinterface ist relativ einfach, du hast ein Suchfeld und einen Button. Denkt man, das hat man dummerweise noch so ein paar andere Buttons wie Bilder etc., wo man dann halt in der Bildersuche kommt. Und bei so einfachen Aufgaben wie sie, bitte such mal ein Bild vom Kölner Dom, haben die Leute halt dann immer Kölner Dom geschrieben und das war halt noch zur Zeit, da gab es keine One-Boxen, wo automatisch Bilder kamen, sonst kamen halt viele Textlinks. Da waren die etwas unzufrieden und haben dann hingeschrieben, Bilder Kölner Dom und dann haben sie den ersten Link geklickt und hatten ihr Bild gefunden und waren alle glücklich. Mhm. So, und auf die Frage, warum habt ihr denn die Bildersuche nicht verwendet, kam halt die lapidare Antwort, welche Bildersuche? Das wäre da oben der Link Bilder. Ja. Jopp, was weiß ich, was da für Bilder kommen, wenn ich drauf drücke. Also das ist eine Bildersuche, steht aber nicht da. So ganz triviale Sachen, weißt du was, also wenn es einem einer so sagt, sagt man, naja, vielleicht sollte man es doch explizit hinschreiben, was es ist, hilft oft weiter, aber die Dinge sind einfach unwahrscheinlich erhellend, weil einfach so auf so Dinger, die du einfach selber nicht kommst, also da kannst du dich fünfmal drehen, du kommst ja nicht drauf, aber jetzt heutzutage, ich meine, das war jetzt alles so 2010, das war eine andere Welt, kriegt man solche Sachen irgendwie, gibt's da schon so, wo man sagen kann, hier, wähl dich ein, kriegst ja Aufgabe zugewiesen, du machst deine Notebook-Kamera an, so dass man dich so ein bisschen beobachten könnte und Screenscan so und einfach, das ist halt nicht, ich meine, Telekom war egal, da hast du halt irgendwie 10.000 Euro Leute in die Hand gedrückt und so einen Käse machen lassen, aber so, dass man das als so kleiner Shop-Betreiber mal sagen kann, guck, gibt's irgendwie Software bis 300 Euro los, aber du siehst mal, wie Leute an deinem Interface verzweifeln.
Ja, sowas gibt's auf jeden Fall, also das, was du gerade beschrieben hast, also auch mit so einer Glasscheibe, einwegverspiegelte Glasscheibe und sowas. Das ist so das, was wir im großen Paket machen, sage ich mal. Das sind diese typischen Nutzertests. Wenn du jetzt aber so ein Beispiel hast, wie du jetzt sagst, du hast eher einen kleinen Shop und möchtest jetzt nicht so einen groß aufgesetzten Test machen, da gibt's in der Tat immer mehr Anbieter, die sowas remote anbieten oder wo du halt wirklich für Preise weiß ich jetzt bei denen nicht genau. Ne? Das ist aber für ein paar hundert Euro schon was reißen kannst. Da gibt es Unterschiede, also zwischen synchron und asynchron. Also ganz einfach, entweder bei asynchron heißt es, da ist kein Interviewer bei, sondern du tippst einfach, sag ich mal, fünf Aufgaben ein, die Probanden lösen sollen, wie genau, suchen Sie mal ein Bild, kopieren Sie sich das Bild mal, irgendwie, was du halt wissen willst gerade. Die tippst du als Stichworte runter, sagst, was für Typen von Nutzern du dir wünschst, also so ungefähr, so demografische Daten meistens und ob die bestimmte Interessen haben sollen. Jetzt in deinem Beispiel, weiß ich, zum Beispiel, wenn es da um irgendwie Bilder vom Kölner Dom geht, nimmst du vielleicht welche, die noch nie in Köln waren und die sich irgendwie informieren wollen oder ähnliches. Und dann schickst du das raus und irgendwie ein paar Tage oder ein paar Stunden später kriegst du Videos zurück, wo Leute sich selbst vor ihrem Rechner gefilmt haben. Also entweder mit der Webcam oder teilweise auch nur so ein Screencast, wo die dann einfach das Headset noch angeschlossen hatten und so live kommentieren, was ihnen gerade auffällt. Das ist ziemlich einfach mittlerweile. Also das kann tatsächlich jeder bedienen. Ist nur die Frage, ob alle, sag ich mal, in der Lage sind, die richtigen und zielführenden Fragen dort auch reinzuschreiben. Ne? Da muss man natürlich eingrenzen. Gibt es aber auch dann synchrone Tests, also dass dann quasi, dass die Probanden können weiter zu Hause sitzen und man macht quasi ein Interview per Skype. Oder also es ist dann nicht wirklich Skype, sondern halt irgendeine Software von einem Hersteller für solche Remote-Nutzer-Tests. Man sieht sich per Webcam, man hat den Screen geteilt und die kriegen dann vom Interviewer halt die Aufgaben gestellt. Hat den Vorteil, dass man nochmal nachhaken kann. Ne? Also sonst ganz oft, wenn du solche Tests hast, die nicht moderiert sind, machen die ganz viele interessante Kommentare, die Probanden, aber du hast halt nicht die Möglichkeit nachzuhaken, weil die ja einfach in ihrem Tempo durchgehen.
Ja, ich meine, wie du auch gerade gesagt hast, die Anfangsfragen sind halt auch schon wichtig. Ich meine, bei so einem Suchinterface ist es relativ trivial, weil die Aufgabe klar ist. In so einem Shop muss man natürlich sagen, okay, ich kann jetzt nicht einen Mensch alles machen lassen. Also ich muss sagen, okay, so einen Warenkorb sollte man irgendwie einzeln betrachten von ich finde ein Produkt oder schaffe es in der FAQ die richtige Antwort zu finden. Und dann ist halt die Frage, welche Frage möchte ich mir, also die richtigen Fragen mit den richtigen Aufgaben zu stellen, ist natürlich schon eine Kunst für sich. Ja. Nur bevor die Leute aufgeben, sage ich einfach, macht euch irgendetwas und sagt, finde mal meinen aktuellen Topseller. Also nimmst halt den Namen des Topsellers, bitte nicht den Topseller, der weiß gerade, was es ist, also sag schon. Und lass den einfach mal versuchen, den im Shop zu finden, weil gerade am Anfang, wenn du was noch nie gemacht hast, wir hatten es ja regelmäßig auch von anderen Kollegen, wir hatten ja noch diese ganzen Produkte, Software Load, GameSort und so etwas, und die Leute waren echt verzweifelt. Also wenn du das siehst, wie der vor den Monitoren sitzen und dann echt anfangen zu fluchen und zu schwitzen und verzweifelt diese Aufgabe nicht hinkriegen, wo du denkst, wieso, Kinders, ihr müsst doch nur da klicken. Also man leidet halt so mit und es gibt halt so ein anderes Gefühl, als wenn man sich nur die Analytics-Zahlen nach Abbrüchen ansieht. Also okay, es sind halt 60% abhanden gekommen, ist doof, ich hätte halt mehr Geld verdient. Aber wenn du siehst, was du den Nutzern antust, wie die da leiden, weißt du, das ist schon...
Ja, und du leidest ja dann ja mit, wenn das dein eigenes Produkt ist und der ist einen Zentimeter vom Call to Action entfernt und sieht ihn nicht, aus welchem Grund halt auch immer, dann leidest du als Ersteller natürlich mit. Aber
genau.
Aber wenn du das wirklich mit Probanden machst, sag ich mal, 5-6 Stück hintereinander und alle haben das gleiche Problem, dann glaubst du es auch am Ende, dass es vielleicht echt sich lohnt, oder mal da mal was zu ändern.
Cool.
Genau, ne? Also das lohnt sich schon. Und wirklich, wenn man jetzt nicht ein großes Budget hat, dann lohnt es sich auch, das vielleicht in Eigenregie erstmal für ein paar hundert Euro zu machen. Dann hat man nicht in dem Detailgrad die genauen Informationen, die man jetzt von einem etwas professioneller aufgesetzten Test hätte. Aber bevor man gar keinen Kontakt zu Nutzern oder potenziellen Nutzern hat, kann das also auf jeden Fall schon mal ein Anfang sein.
Absolut. So, da kommen wir zu einer spannenden Frage, weil ich immer ganz gut bin. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist so das Fachbuch, was man im UX-Bereich gelesen haben sollte?
Der Klassiker, also den alle UXler nicht kennen, aber der, dass ich auch jedem empfehle, der einfach mal so ein bisschen in das Feld reinschnuppern will, ist ganz klar The Design of Everyday Things von Don Norman. Der Klassiker schlechthin, also Don Norman ist eine der großen Koryphäen im User Experience Bereich und hat, soweit ich weiß, auch den Begriff User Experience tatsächlich, ja, was heißt es, erfunden, geprägt. Also von ihm kommt es auf jeden Fall so aus, wann genau, da müsste ich jetzt überlegen, aber so Richtung 80er oder frühe 90er, irgendwo so in dem Bereich hat er damit angefangen und diesen Begriff auch geprägt. Also weit bevor dieser Begriff so modern jetzt wurde. Das ist ja wirklich noch ganz frisch, dass der überall auftaucht. Aber das Buch ist, da muss man kein Experte für sein, das ist super geschrieben und hat ganz viele alltägliche Beispiele, wie zum Beispiel Design von Türklinken und warum Leute gegen Glastüren rennen. Wie man das anders hätte designen können.
Das ist eine gute Frage, ja.
Ja, doch. Ja, also wie die Türklinke gestaltet ist. Das ist so der Fall, wenn Leute die Glastür so aussieht, als könntest du da einfach so drücken gegen, aber in Wirklichkeit ist es eine Schiebetür, dann passieren schon mal Unfälle. Genau, solche Beispiele hat er recht viel da drin. Also das ist wirklich das Buch.
Sehr cool. Gleich mal auf Link, es gibt es auf Amazon, ich habe es gefunden. Ja. Genau. The Design of Everyday Things, exakt. Also einfach in eurem Amazon des Vertrauens eingeben, klappt dann schon. Websites, denen man unbedingt folgen sollte?
Websites zum Thema Usability. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo bin ich denn ständig? Da gibt's nämlich auch so viele. Also man kann den Usability-Blog lesen, also usabilityblog.de, da sind sehr viele Themen. Wer kann die Nielsen Norman Group, hat auch sehr gute Artikel. Also das ist unter anderem auch von dem Norman, von dem Buch, den ich gerade erwähnt habe. Also da ist die Webseite nngroup.com. Also das sind, da ist nämlich noch der, also nicht nur Nielsen, der die Koryphäe, sondern auch noch Norman und Nielsen sind zwei Koryphäen. Von Norman habe ich gerade schon erzählt und Nielsen ist noch ein weiterer Usability und User Experience Guru. Da findet man schon sehr viel. Jetzt muss ich gerade mal hier kurz in meine Mails gucken. Ich habe ein Newsletter, den ich sehr gut finde, wo sehr viel gesammelt wird einfach. Muss ich kurz finden, der heißt, der ist von Kenny Chen. Also Kenny, K-E-N-N-Y und dann Chen, C-H-E-N. Das ist ein UX Design Weekly. Da findet man so wirklich wöchentlich, finde ich, die besten kuratierten Artikel und bleibt wirklich up to date zu dem Thema.
Das ist ja super. Gerade wenn man so nebenher verfolgen möchte, als jemand, der jetzt nicht hardcore drin ist, ist natürlich so eine gut kuratierte Newsletter immer eine gute Sache.
Genau, also ich überlege gerade auch, ich habe viele Newsletter abbestellt aus dem UX-Bereich, weil ich einfach nur noch den habe, glaube ich. Und da hat man das Wichtigste drin. Der erledigt quasi die Arbeit für einen, sich alles anzugucken. Das sind so die Top-Quellen, finde ich.
Genau. Website habe ich auch gefunden, heißt auch so UX Design Weekly, kann man einfach nur seine E-Mail eintragen und auf Subscribe drücken. Also das hat ein sehr einfaches UX Design. Ich denke, es in die Shownotes rein für die Hörer, dann kann man da einfach seine E-Mail erfassen. Ich glaube, da kommt auch keine Waschmaschine, muss man keine Angst haben.
Ich habe bisher keine bekommen.
Von sehr denen. Gut. Cool. Wo kann man dich so treffen?
Treffen? Also ich sitze gerade in Köln. Also unsere Agentur hat mehrere Standorte, Köln, München, Hamburg und Göttingen. Und wenn man mich aber jetzt nicht gerade auf der Straße hier verfolgen möchte, jetzt muss ich gerade überlegen, wo bin ich denn demnächst nochmal auf Konferenzen unterwegs? Also ich bin gerne auf so auf den UX-Stammtischen, die es hier in der Nähe gibt, also zum Beispiel UX Cologne. Das ist ein super Stammtisch, der gut besucht ist. UX Bonn ist also was hier so in der Gegend ist. Der World Usability Day ist eine gute Veranstaltung, wo ich, die letzten beiden Jahre war ich da in Leipzig und den gibt's aber auch in vielen anderen Städten. Ja, kurz gesagt, ich tummel mich gerne auf Konferenzen rund zum Thema Usability und User Experience.
Und das sind so auch so die besten Veranstaltungen. Da sagst du, das gibt so die eine Kernveranstaltung so im deutschsprachigen Raum, die darf man auf keinen Fall verpassen.
Also eine große, wichtige Veranstaltung ist in Hamburg dieses Jahr wieder die Mensch und Computer, kurz gesagt die MUC. Die ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also ist immer eine gute Mischung aus, sag ich mal, aus Praktikern und Wissenschaftlern. Kriegt man von beiden Welten, finde ich, immer sehr gut was mit. Es ist nicht so einseitig in welche der Richtung. Weil das ist immer so ein Dilemma, in dem man so steckt. Ne? Weiß ich nicht, ob das bei SEO, bei SEO auch so ist, aber beim Thema User Experience ist also entweder so die ganz wissenschaftlichen Konferenzen, die will ich so, die wichtig sind, aber so bei den Grundlagen richtig sind, wo du dann oftmals, also da gibt's richtige so Tracks, die beschäftigen sich nur damit, sag ich mal, in welchen, wie du es schaffst, dass eine Klickfläche innerhalb von ein paar Millisekunden schneller erfasst wird mit der Maus und sowas und messen das ganz genau und gucken, wie der Abstand und Größe auf die Geschwindigkeit, wie du es schaffst, da drauf zu klicken, auswirkt und sowas. Ist irgendwie interessant, aber in der Praxis, ja, machst du halt den Button größer, sag ich mal, dann hast du es geschafft. auf der anderen Seite, wenn du nur in die Praktika gehst, ist die Gefahr oft so, dass dass Leute einfach voneinander nur abschreiben und immer dasselbe erzählen, weil die natürlich oft nicht die Zeit haben, Grundlagenforschung zu machen. Und deswegen mag ich solche Veranstaltungen wie jetzt beispielsweise die MOOC, die Mensch und Computer, gerne, wo du von beiden Welten was hast. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe jetzt gerade keine Liste an allem hier. Ich möchte jetzt...
Es geht um die Beste. Die Beste gibt es ja nur eine. Passt dann schon.
Ja. Ich also, nehme jetzt erstmal die MOOC auf jeden Fall. Die finde ich schon super.
Aber finde ich auch ein lustiger Name. Mensch und Computer. Klingt so ein bisschen wie CeBIT 98 oder so. Vom Namen her.
Aber ist natürlich, die MOOC gibt es noch.
Ja, das haben sie irgendwas besser gemacht. Aber ist auch schön. Ich habe jetzt hier gerade mal geguckt, was so, weil das Programm ist auch nicht da, aber die ganzen Keynote-Menschen sind schon drauf. Klingt echt auch ein schönes internationales Feld.
Ja, deswegen. Also da kriegt man was geboten. Alles. Ich meine, es gibt so viele Konferenzen, da kann ich deswegen, wenn du jetzt sagst, ich soll eine rauspicken, würde ich jetzt sagen, da macht man nichts falsch. Das ist cool. Genau. Das ist eine gute, ausgewogene Mischung.
Sehr cool. So, nach der Frage, hat mir Spaß gar nicht mehr schenken, hat man ja gehört, macht dir offensichtlich sehr viel Spaß. Dann kommen wir doch so ein bisschen mal zu unserem eigentlichen Thema. UX, wie du schon gesagt hast, ein breites Thema. Wir haben jetzt auch gelernt, es gibt viele Spezialisierungen, was ja auch Sinn macht. Lustig fand ich das mit den Texten, weil da haben wir uns auch unsere Spezialisierung bei uns. Aber wie gehst du an so ein UX-Thema ran? Was sind so die wichtigsten Sachen für dich so zum Beginn? Jetzt gerade, wenn man sagt, okay, Website, wo schaut man hin?
Ja, also sagen wir mal, Kunde kommt rein, sagt hier, ich möchte meine Website verbessert haben. Ich finde, die allerwichtigste Frage ist immer, warum? Also meistens muss ich das ein paar Mal hintereinander fragen, denn es ist wichtig, finde ich, als UXler zum Kern des Problems vorzudringen. Ganz oft kommen Kunden halt an und sagen, ja, wir wollen irgendwie eine schönere Webseite, die ist irgendwie in die Jahre gekommen oder ja, hier von der einen, die Leute legen was in den Warenkorb und dann kaufen sie aber irgendwie nicht, das müssen wir verbessern. Und wenn man aber richtig nachhakt und man fragt, okay, warum ist das jetzt wichtig? Klar, sie wollen mehr Geld verdienen, habe ich verstanden, aber immer weiter nachbohrt, kommt man meistens halt zu einem Kern von dem Problem und findet dort auch nochmal, sage ich mal, Fragen, die sie noch nicht beantwortet haben. Unter anderem sowas wie, haben die denn wirklich ihre Nutzer komplett verstanden? Wissen sie genau, welche Zielgruppe auf deren Seite kommt. Also nicht die sich wünschen, sondern die wirklich kommen auf die Seite. Und müssen wir da nochmal nachhaken, bevor wir wirklich eine Lösung anbieten können. Wissen die über Analytics hinaus auch was zu den Beweggründen, zum Verhalten, was dazu führt, warum die auf die Webseite gehen und also in Analytics meine ich jetzt, was ich sagen wollte, da siehst du halt, was passiert, aber du siehst nicht, warum es passiert. Das musst du irgendwie schlussfolgern. Gibt es darüber Insights, aus welchen Quellen auch immer? Also gibt es schon Forschung oder haben sie einen Customer Support, mit dem sie sprechen oder ähnliches? Also solche Fragen muss man erstmal auch mit abklopfen. Wie ist denn, bevor ich richtig Lösungen, sage ich mal, anbieten kann, versuche ich zu schauen, okay, was haben die für ein Verständnis von den Nutzern? Wie wird überhaupt Innovation gelebt oder Veränderungen, Entwicklungen gelebt in dem Unternehmen? Wie arbeiten die Departments zusammen? Dafür versuche ich so ein Gefühl zu kriegen, denn wir haben nicht den einen Baukasten, wo wir sagen, so, das machen wir jetzt immer genau so und dann ist die Usability und die User Experience super. Sondern es geht ganz viel darum, Kontext zu verstehen und zu gucken, wo muss man vielleicht noch ansetzen, was muss man noch herausfinden über die Nutzer, um wirklich dann Vorschläge machen zu können, wie man was optimiert.
Klar, ihr seid ja auch klassischerweise im qualitativen Bereich ist UX-Thema ja mehr als quantitativ. Da ist ja Webanalyse, wie du schon gesagt hast, das sagt mir halt, gibt mir halt den riesen Why meistens nicht. Er sagt mir halt, wo ich da mit hoher Wahrscheinlichkeit hinschauen kann. Aber danach muss ich halt irgendwie rangehen und sagen, okay, warum liegt denn da jetzt ein Problem? Aber Zielgruppen, ja. Also was wachst du denn jetzt so, wenn also wenn ich jetzt nach Zielgruppen frage, dann kriege ich immer den Herbert, der ist 44 und macht irgendwas, also und dann denkst du immer, das ist ja schön. Was bedeutet das jetzt?
Aber Herbert für uns? Herbert 44 geht angeln und genau. Ähnlich. Also du redest von Personas, also.
Ja, genau. Also das kommt dann ja meistens irgendwie, genau. Also du kriegst Zielgruppen, dann kriegst du solche Personas und dann denkst du immer so, okay, was sagt mir das jetzt für meine Arbeit? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und viel, viel schwerer ist, wie kriegst du Motivation raus? Also was motiviert die Leute eigentlich dahin zu kommen? Weil ich finde die Fragen sehr, sehr spannend, weil ich kriege da auch selten sinnvolle Antworten.
Ja, also zu Personas kann ich fange da mal an und dann kann ich es beantworten. Also,
wobei die beste Antwort zu Zielgruppen war, also unsere Zielgruppen sind Männer und Frauen. Ich so, ach so, gut, dann sind wir ja relativ vollzählig.
Das ist doch gut. Ja. Warum dann kann ich mehr weitersprechen? Na, aber da sind wir doch mit Herbert, der angeln geht und 44 ist schon etwas weiter. Wenn dir, sagen wir mal, ich als Agentur oder wir als Agentur sagen, wir würden da nur ins stille Kämmerlein gehen, herausfinden, dass die Persona am ehesten Herbert ist, der angeln geht. Und dann setze ich das einfach nur einen vor und dann gehe ich wieder. Das funktioniert meistens nicht. Sondern so Personas müssen auch kommuniziert werden. Also sowohl, wie man da überhaupt hingekommen ist, man muss den Prozess erklären, wie man darauf gekommen ist, dass Herbert, der Angler, eine passende Persona ist. Und man muss auch schauen, okay, wie schafft man das denn, das zu verankern? Wer soll die denn sehen, die Personas, wer muss sie verstanden haben? Aber von Personas alleine, also meine Erfahrung ist, oft kommt man da nicht immer, kommt auf den Kontext an, aber oft kommt man dann noch nicht weiter, sondern wenn es wirklich darum geht, zu verstehen, welche Motivationen, welchen Werdegang diese Personen haben, muss man noch einen Schritt weiter gehen und sich das auf einer Zeitachse angucken. Also so eine Persona ist ja, man kann ja salopp sagen, so ein Steckbrief. Und dann gibt es noch ein schönes Wort, das nennt sich Customer Journey Map oder User Journey Map, ist im Prinzip das Gleiche, wo man sich von einer Persona anschaut, wirklich so einen typischen Werdegang auf dem Zeitstrahl, ja, üblicherweise sowas wie, okay, fängt da an, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, was nehmen wir, wollen wir irgendwie verreisen nehmen, das Thema vielleicht, um jetzt was Einfaches zu nehmen. Irgendwann kommen die auf die Idee, dass sie in Urlaub fahren wollen, fangen an zu recherchieren und so weiter. Dann gibt es verschiedene Phasen, die vergleichen Angebote, gehen irgendwann auf eine Website und kaufen hier 2 Wochen im Ferienhaus. Und dann geht es vielleicht noch weiter, sie sind im Ferienhaus und machen Bilder für Instagram und so weiter und bewerten es danach die Qualität des Ferienhauses. So, das sind so ganz viele Schritte. Und erst wenn ich die genau aufgesplittet habe und mir das angeguckt habe auf dieser typischen Zeitachse, dann kann ich so ein bisschen besser verstehen, was die Motivationen sind von Vertretern meiner Zielgruppe und dementsprechend meine Website anpassen. Ganz wichtig, dass macht nur Sinn, wenn ich auch wirklich mit Vertretern aus der Zielgruppe spreche. Wenn ich mir das nur ausdenke, kann das oder geht es meistens deutlich daneben.
Absolut. Aber ich finde es schon spannend, weil genau, also was jetzt hier gesagt ist ja auch das da, was, welche Schritte passieren eigentlich vor mir und welche danach? Weil ich meine, der Mensch auf der Webseite hat wahrscheinlich ja, wenig Einfluss darauf, ob die jetzt irgendwelche Selfies machen. Aber wenn man sich die Frage stellt, dass die es tun können, jetzt im Travel-Bereich, dann kommt da diese Sache, dass du halt jetzt auch sagst, okay, dann machen wir hier Selfie-Punkte und sonstigen Kram, um die Leute darauf hinzuweisen, weil diese Rückkopplung ist natürlich irgendwo etwas wichtig und gibt denen die richtigen Hashtags mit, weil dann macht es vielleicht auch der eine andere so, wie man es gerne hätte. Und ich habe einen entsprechenden Marketing-Effekt hinten dran. Also es macht schon Sinn, sich diesen ganzen Prozess einfach mal von vorne bis hinten zu überlegen und dann gucken, wo ich dann noch Anknüpfungspunkte, die einfach jetzt meine Webseite verlassen, sondern dann in Real World aufschlagen. Oder wie sieht's denn aus? Welche Informationen kriegen denn Leute auf so einer Travel-Vergleichsseite? bevor sie dann zu mir kommen? Und mit welchen Setting kommen die denn schon rein im Rahmen dieser Customer
Journey? Ja, ganz genau, ne? Also das ist total interessant, immer zu wissen, dass man, wenn man das lernt oder weiß, wie viele Informationen haben die denn vorher schon möglicherweise gesammelt oder mit welcher Erwartungshaltung kommen die denn, wenn die zum Beispiel über so eine Travel-Vergleichsseite kommen und dann auf meiner Webseite landen. Ist da vielleicht sogar ein Bruch drin? Haben die eine ganz falsche Erwartungshaltung, wenn die kommen, weil, keine Ahnung, irgendwo der Content falsch geschaltet ist oder woran es auch immer liegt, dann sind das echt total wertvolle Informationen. Und darauf kann man halt sehr gut eingehen.
Genau, zum Beispiel, da gibt es ja auch Sachen, die komplett versagen. Also ich meine, also in jetzt gerade in diesem Travel-Bereich, das ist etwas, wo ich mich nonstop von morgens bis abends aufrege, weil ich finde Travel buchen im Internet so unwahrscheinlich anstrengend. gerade mit Kind. Also das war vorhin ja, wir haben ja kurz vom Vorgespräch erzählt, du bist ja auch Vater.
Genau, ja.
Und wenn man dann so ein Suchendes sagt, okay, ich suche einen Urlaub und vielleicht sollte das Kind auch ein bisschen in eine Möglichkeit sein, auch in eine Betreuung zu gehen, dass man mal auch mal irgendwie kurz alleine essen gehen kann oder so. So, und jetzt geh mal hin. Also es gibt keine ordentliche Art und Weise, Kinderhotels zu finden. Und wenn du drauf bist, was dich untersucht ist, ab welchem Alter ist die Kinderbetreuung? Wie lange ist die am Tag? Und kann man zu jedem Zeitpunkt aufschlagen oder welche Regeln gelten da? Den Kram findest du auch bei Kinderhotels meistens irgendwo hinten in den FAQs. Das ist aber die entscheidenden Faktoren, ob es überhaupt für dich in den Relevanzsektor reinkommt.
Ja, definitiv. Und jetzt stell dir vor, du wärst der Betreiber dieser Webseite und verlässt dich aber nur auf deine Analytics-Daten. Dann siehst du irgendwie, okay, irgendwie hohe Jump-Rate, die Leute springen immer wieder ab. Ich probiere mal was aus. Ich mache den Call to Action in einer anderen Farbe. Oder ich mache eine andere Überschrift oder ähnliches. Du kommst aber nie dahinter, was denn eigentlich das Problem ist. Wenn man dann aber sagt, okay, unser Ziel ist es, mehr Familien in unsere Apartments zu kriegen, lade ich mir doch mal 10 von denen ein und spreche mit denen und lasse die Webseite angucken. Dann würden vielleicht 5, 6 von denen genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Aber du wärst nie drauf gekommen, wenn du die nicht eingeladen hättest und einfach mit ihnen gesprochen hättest. Und so geht das dann gut zusammen, wenn ich, also mir ist immer wichtig zu sagen, ich bin ja gar nicht so drauf, dass ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit Analytics. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man das alleine macht. Aber im Zusammenspiel mit qualitativer Forschung macht es am meisten Sinn, finde ich. Die gehen sehr gut Hand in Hand.
Definitiv. Also dann bin ich bei dir. Jetzt kommen wir dazu, wir hatten ja vorhin mal schon mal, also beziehungsweise hier hatten ja bei uns im SEO-Bereich in den letzten Updates immer so ein Problem mit hier irgendwie, man weiß nicht genau, was macht. Wir haben so viel Machine Learning drin im Google etc. Und da kamen ja dann jetzt die letzten Studien raus, da möchte ich jetzt nicht wieder drauf eingehen, wo es hingeht. Okay, guck mal, wir sehen da irgendwie eine hohe Korrelation zwischen Absprungraten, die man irgendwie aus SimilarWeb gezogen hat im Vergleich zu den Domains, die halt abgeraucht sind. Und jetzt ist natürlich klar, dass Google in sich A, natürlich keine SimilarWeb-Daten verwenden wird, wäre absurd, B, die Gesamtabsprungrate vieler Webseiten schlicht und ergreifend nicht kennt. Was sie bestenfalls kennen, ist eine Return-to-SERP-Rate, also wenn sie halt wirklich zu Google wieder zurückspringen. Und dass sie damit ja ein Problem haben, wenn das relativ häufig ist und vor allem in einer schnellen Zeit. Weiß man von früher noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor 4 Jahren oder 5, da wurde noch, wenn man aus einer Webseite gegangen ist und sofort zu Google zurückgesprungen, da gab es so einen kleinen Button dann an dem Treffer selber, wo man sagen kann, man will ihn nicht mehr sehen. Aber nur innerhalb, wenn man innerhalb von 30 Sekunden zurückgesprungen ist. Ansonsten haben die gesagt, hast du wahrscheinlich einen langen Artikel gelesen und bist glücklich mit den 5 Minuten, die du da warst, sonst wärst du ja nicht so lange da gewesen. Nichtsdestotrotz kann man jetzt über diese Korrelation, Kausa etc. pp. Viel diskutieren. Trotzdem ist gerade in der Branche das ganze Thema, wie kriege ich denn Bounce Rates runter? Und ich finde es ganz schön, weil du hast mir auch dann hier was rübergeschickt, weil ihr jetzt hier gar nicht von Bounce Rates redet, weil das ist so ein Thema, da kommt natürlich auf so diesen Sachen, weil wenn du sagst, ich möchte eine Bounce Rate reduzieren, also wie kann ich den Nutzer länger bei mir halten, das bringt bei mir so die Konnotation drin, bei mir im Kopf rein, dass wir versuchen, ich möchte den Nutzer dazu abhalten, etwas zu tun, was er tun will, nämlich mich zu verlassen und versuche irgendeinen sneaky Weg zu finden, was weiß ich was, den Return-Button deaktivieren, also irgendetwas, was eigentlich ein Problem nicht löst, aber die die KPI nach oben treibt, weißt du, sozusagen, ohne dass irgendeiner was gewonnen hat, sondern er ist dann noch frustrierter, als er eh schon war, weil er gleich gehen wollte. Und du hast das Ganze, bei euch heißt das hier User Onboarding. Also das heißt, wie kann ich einen Nutzer, der auf die Seite kommt, relativ schnell onboarden, dass er hier richtig ist? Das ist halt ein sehr positiver Begriff und nicht, versuch mal deine Bounce Rate zu reduzieren. Das klingt schon so, ich muss irgendeinen tweaky Weg finden, den davon abzuhalten, was er will, sondern ich finde die Formulierung so geil. Wie kriege ich ein User Onboarding hin, wenn er meine Seite betritt? Also weil das einfach so ein, du kriegst mit deinem Kopf eine andere Mindset hin, wenn du den Begriff so wählst.
Ja, auf jeden Fall. Also weil mir ist es auch wichtig, dass man nicht irgendwelche Tricks anwendet. Also wenn man schon solche Tricks anwenden muss, die du gerade beschrieben hast, keine Ahnung, irgendwelche Overlays einbauen und vielleicht muss ich ein Labyrinth lösen oder so oder ein Zahlenrätsel, bis ich wieder gehen darf von der Webseite. Da ist ja, hat ja wirklich keiner von was oder gewinnt nicht. Also und selbst wenn du dann deine KPIs da irgendwie nach oben schraubst, hast du keine loyalen Kunden dadurch gewonnen, ne? Also das ist ja das eigentliche Ziel dahinter. Und User Onboarding, das ist so ein Oberbegriff dafür. Ich überschreibe das auch ganz gerne mit so etwas salopp, so wie mache ich einen guten ersten Eindruck. Das habe ich mir über die letzten Jahre viel für Webseiten und Apps auch angeschaut und habe halt gesehen, also es hat auf jeden Fall Berührungspunkte zur Bounce Rate, ist, glaube ich, aber nicht exakt immer das Gleiche, sondern hat auch viel damit zu tun, okay, ich habe irgendwie, da wird ein neuer Service irgendwie angepriesen und verstehe ich den gleich oder bin ich völlig überfordert. Aber auch mit dem, was du jetzt gesagt hast, so ich komme auf eine Webseite, denke, brauche ich nicht, verstehe ich nicht, will ich nicht und spring direkt wieder weg. Und wir können ja mal so ein paar, ich hätte so ein kleines Quiz für dich.
Sehr gut. Finde
ich immer gut. Oh, ich glaube, du kannst meinen Bildschirm sehen und spicken, aber vielleicht.
Wenn du den kleiner machst, geht's.
Ja, jetzt kannst du nicht mehr. Genau. Jetzt kannst du noch nicht spicken. Also, ist jetzt mit einer App, aber das würde auch bei einer Webseite funktionieren hier. Also, was würdest du denn, also mein Quiz ist, du siehst nur so die Überschrift, die ich jetzt vorlese, und dann musst du mir sagen, was erwartest du auf dem allerersten Screen dieser App zu sehen? So, die App heißt die Reifen-App, und der Untertitel, die unterstützt dich bei der Suche nach den passenden Reifen. Was erwartest du jetzt zu sehen, nachdem du die geöffnet hast?
Ein Suchfeld.
Und was steht da? Was kannst du da machen?
Geben Sie Ihr Auto ein. Also ich meine, ein Reifen gehört in der Regel zum Auto. Jetzt werden wahrscheinlich DAOs wie ich bestenfalls wissen, was für ein Auto sie fahren. Und nicht wissen, was für ein Reifen dieses Auto braucht. Okay. Ein Vollmensch wird natürlich wissen, ich brauche hier irgendwie ein Fulda, Schwarzbreit, Stark, XYZ, Schlag mich tot, Reifen oder Dunlop, irgendwas. Ich nicht.
Okay, ich verrate dir die Antwort. Also es war aus einem Nutzertest tatsächlich, wo wir das getestet haben. Da kommt ein Screen einfach nur, fragt dich, bist du eine Werkstatt? Deine Auswahlmöglichkeiten sind ja und okay.
Das ist natürlich, okay, damit hätte ich das nicht ganz gerechnet. Ist das eine professionelle App oder soll die wirklich auch an Privatleute gehen?
Das ist eigentlich eine gute App, aber den ersten Screen haben sie nicht unbedingt so gut hingekriegt. Das ist eine professionelle App.
Ach so, okay,
klar. Ich habe das jetzt, diese Präsentation, die können ja jetzt gerade, gerade ist ja nur alles auf der Tonspur, aber die Präsi dazu kann ich dir ja in die Shownotes mit verlinken. Dann kann man auch den Screen sehen, aber ich habe den natürlich jetzt gewhite-labelt hier, sage ich, dass ich niemanden diskriminieren möchte. Aber ist eine professionelle App und also die Idee dahinter, warum das so ist, bist du eine Werkstatt, war einfach, weil diese App sowohl für Werkstätten, die irgendwie ständig Reifen wechseln und irgendwie die passenden Typen raussuchen müssen, als auch für Privatleute gedacht war. Und da war so die Idee dahinter, dass man direkt am Anfang so eine Unterscheidung macht, damit die Privatleute nicht diese ganzen komplizierten Features sehen müssen, die eine Werkstatt braucht. Eigentlich keine schlechte Idee, aber diese Frage hat alle rausgehauen. Und die haben halt auch in ihren Analytics-Daten gesehen, dass unfassbar viele Leute sie sofort wieder gelöscht und geschlossen haben. Und die konnten sich es nicht erklären. Ja, wenn das diesen Screen dann verändert haben, wurde es direkt besser.
Ja, das ist natürlich auch genial. Vor allem halt auch die Antwortmöglichkeiten mit Ja und Okay. Also ich meine, du kannst natürlich, ja, hast ja gesagt, man kann es runterklappen auf Nein umschalten, aber steht halt da, bist du eine Werkstatt, Ja oder Okay.
Genau, das sind halt die Button, die jetzt, jetzt hier ins Auge springen, aber ja. Der Ja-Button hat so einen Pfeil nach unten. Also ich muss erst auf Ja drücken, um Nein auszuwählen. Das war jetzt sowohl die Frage als auch die Interaktionsmöglichkeit war etwas ungeschickt.
Aber das ist das alte Windows-Problem, wo man, also jetzt geht's ja, aber früher, wenn ich an die alten Zeiten noch für 95, 98 XP erinnern kann, da muss man immer sagen, drücken Sie Start, um den Rechner zu beenden. Okay.
Genau, das ist ein ähnliches Problem. So, und womit wollte ich hierauf hinausgehen? Also mir ist wichtig, das Problem entstand in gewisser Weise schon, bevor die App hier geöffnet wurde, nämlich durch den Titel, also die Reifen-App. Genau. Das ist dann, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Du hast gesagt, du erwartest irgendwie einen Suchschlitz und dass du da dein Auto suchen kannst. Und das wurde überhaupt nicht erfüllt. Das heißt, sofort auf den ersten Screen waren die Leute verwirrt und dachten, sie waren falsch. Und sind wieder gegangen. Die haben sich nicht weiter damit beschäftigt. Und das geht wirklich ganz schnell. Sei das jetzt nur so ein bisschen lustiges Beispiel wie mit dieser bist du eine Werkstattfrage, geht aber auch ganz schnell bei Landingpages jeder Art. Wenn die Leute das, also man muss, ganz wichtig, die Nutzer lesen halt nicht alles, sondern die klicken drauf, meistens haben sie irgendwie mehrere Tabs offen oder also sind in Google, machen die ersten paar Tabs gleichzeitig auf und gucken ganz kurz drauf, wenn sie jetzt nicht was ganz Spezifisches suchen, sage ich mal, sondern wenn die so auf recherchieren zum Beispiel und dann, wenn sie nicht sofort auf einen Blick das finden, was sie benötigen, dann ist das auch ganz schnell wieder zugeklickt. Und so kriegen wir hier schon den sag ich mal, so eine Verbindung zwischen SEO und UX geschaffen. Ich finde es, ich bringe dieses Beispiel halt oder solche Arten von Beispielen immer gerne, um zu sagen, halt so gutes User Onboarding, gute User Experience, das beginnt schon vor der Nutzung. Nämlich dadurch, dass Erwartungshaltungen aufgebaut werden. Schon in Google, dadurch, was ich für eine Erwartung durch die Description, durch die Headline da drin habe, wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und da beginnt schon die User Experience.
Das absolut. Ja. Also, das ist das A und O, also der absolute.
Ja, und mit ein weiterer Grund, warum SEO und UX miteinander sprechen sollten. Ne? Wenn ich als UXler überhaupt nicht weiß, was da in Google überhaupt für Ergebnisse kommen oder auch gar nicht weiß, wonach die Leute suchen, dann fehlen mir sehr wichtige Informationen.
Ja, nee, also das haben wir immer ganz gerne gemacht. Das war auch, oh Gott, hat da mal 2010, glaube ich, ein Artikel. Das war in der allerersten Website Boosting. Da hat es ein Thema gemacht, wie man einfach Navigationsbenennungen, da gibt es ja das ganze Navigationsbenennungen und Problematiken und da gibt es ja auch hier Card-Sorting und sonstigen Kram, wo man gesagt hat, es macht Sinn, vielleicht das Ganze nochmal ganz kurz im Vorfeld noch um eine Information zu ergänzen, nämlich wie häufig werden denn die Begriffe auf so einer Navigation eigentlich gesucht und um einfach festzustellen, was ist denn der geläufigere Begriff? Einfach als Information mitzugeben. Also das heißt ja nicht, dass das das Hauptkriterium ist, gerade weil es gibt ja noch Konnotationen zwischen den Begriffen, die immer in die eine oder andere Richtung gehen. Aber einfach, bevor man da ins Card-Sorting rennt und vorher die Begriffe nicht mal kurz gecheckt hat, was die Volumina sind, das ist halt einfach eine extrem spannende Information, die mitzunehmen und zusätzlich zu berücksichtigen. Und das ist, weil wir wirklich gemerkt haben, durch alleine Umbenennung von Navigationspunkten wir wirklich die Nutzung in der Navigation steigern konnten.
Ja, definitiv. Das ist auch ein wirklich sehr gutes Beispiel. Gut. Hier in der Präsentation habe ich gerade noch mal eine Seite aufgemacht. Ich nehme ganz gerne Pinterest als Beispiel für ein gelungenes User-Onboarding. Weil, ich sag mal, der Ein Klassiker, sage ich mal, den ich häufig höre, ist, wenn es so um Landingpages geht. Wenn da eine hohe Bounce Rate ist, dann ist oft so die Reaktion, okay, da müssen wir noch mehr erklären, was wir alles können. Also noch mehr schreiben, noch mehr. Das ist nicht unbedingt immer die richtige Lösung, sage ich mal. Muss man natürlich von Fall zu Fall schauen, aber meistens ist nicht unbedingt mehr auch besser. Und bei Pinterest zumindest, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ich habe diesen Screenshot hier in meiner Präsentation, der ist schon jetzt ein halbes Jahr alt. Da ist ganz wenig drauf. Also da, das ist eher so auf emotional getrimmt, sage ich mal. Da sieht man so, wie jemand so Laufschuhe und Lauffotos, wie man schön durch den Wald läuft und sowas gepinnt hat in seiner Galerie. Und dann steht ja, he used Pinterest to find his stride. Und hat noch ein bisschen, du hast zwei Buttons, ich kann mich mit Facebook oder mit E-Mail anmelden, also keine 1000 Buttons dahinter. Man hat Social Proof, ne? Also 25 Billionen Bilder sind hier zu finden. Es dauert nur 45 Sekunden, um sich zu registrieren und so ähnlich. Sowas wird da geschrieben, aber es ist wirklich, es wird kaum über Features gesprochen, sondern man sieht einfach nur, was habe ich davon, wenn ich hier Pinterest benutze. Und das kann ich auf einen Blick sofort sehen. Und das finde ich immer ein sehr gutes Beispiel. Und ich weiß auch, dass, also hinter Pinterest stecken natürlich sehr, sehr viele sehr gute User Experience Leute. Ich weiß nicht, wie groß das Team ist, aber es ist groß. Und die, ich weiß, dass die sich explizit nur mit dem Thema User Experience zum Teil User Onboarding, sorry, dass sie sich damit ganz explizit nur beschäftigen. Also, dass da einige UXler nur abgestellt sind, um diesen Einstieg zu optimieren. Also, das würde ich als Beispiel nochmal nehmen, wenn einfach mal bei Pinterest ein neues Profil erstellen und halt von der Startseite an starten und gucken, wie holen die einen ab und wie werde ich davon überzeugt, mich hier anzumelden. Das ist schon ausgetüftelt, sage ich mal. Und mit ausgetüftelt meine ich, es ist gar nicht so viel drin. Es ist sehr gut reduziert aufs Wesentliche.
Ja, reduzieren ist halt meistens anstrengender als zu verlängern.
Es ist schwieriger, ja, auf den Punkt zu bringen. Ist schwierig. Und hier meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Aber ich habe es, wie gesagt, einem halben Jahr nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Das muss man immer einschränkend sagen. Solche Webseiten ändern sich ständig.
Genau, weil man es ja testet. Also ich meine, genau. Man versucht ja. Klar, nee, aber es ist eine Sache. Ich meine, gerade, wie du auch sagst, einfach, man zeigt halt deshalb Bildern sehr schön, was man kriegt. Und wie es aussieht und wie schnell man teilhaben kann. Aber dieses Thema, was hat man davon, ist immer ein spannendes Thema. Das ist ja auch oft im B2B-Bereich unterwegs und da sage ich immer, ihr kommuniziert irgendwie an allem vorbei, was irgendwie spannend ist. Das sind dann irgendwelche Features auferzählt und sage ich, okay, für was, ich habe jetzt keine Ahnung von dem Thema, aber für was brauche ich das? Also, was ist denn der Anwendungsfall? Also, was habe ich denn, wenn ich das Feature habe? Und dann wird's spannend. Dann kommt man auf Sachen, die searchable sind. Also da sieht man auch Sachen, okay, es gibt ja Leute, die haben das Problem und die suchen auch danach, aber vor allem, wenn man diese Anwendung dann beschreiben kann, also was du aus irgendeiner Fettmaschine Geiles bauen kannst oder so, dann wird es halt greifbarer und auch viel, viel emotionaler. Ansonsten sehen die Feature-Lists bei allen Herstellern nicht aus. Aber wenn du das halt sozusagen überführen kannst in das, was rauskommt am Ende, und das in den Vordergrund stellst, also mit dieser tollen Maschine, wow, guck mal hier, coolsten Autobahn ever gebaut, whatever, und 50 Milliarden Autos fahren da am Tag drüber und der falls Asphalt hält und blubbert nicht hoch, whatever, dann sind das halt Sachen, die greifbar sind, einem auch unterscheidbar machen und man hat halt auch irgendwie, das kann man auch mit Visuals besser belegen und alles. Also da kommt man halt in diesen Modus rein. Wenn du auf einer Feature-Ebene bist, da bist du auf so einer rein fachlichen Seite. Da bist du auch selten sehr kreativ, weißt du? Also
ja, auf jeden Fall. Das ist so der Unterschied. Ob ich wirklich nur nur Features präsentiere und dann einfach, wie ich gerade meinte, komm, erzähle ich noch 20 Features mehr, die man jetzt kauft, wenn man in die XXL-Version geht. Oder vielleicht mache ich es mir ganz einfach und zeige einfach nur eine Erfolgsstory oder ein Beispiel, wie es aussieht, was ich damit erreicht haben kann. Hast du ja gerade schön beschrieben. Auch da gibt es jetzt keine Lösung, die immer funktioniert, aber solche Gedanken muss man sich einfach machen, was funktioniert. Vielleicht, und auch da, um nochmal den Bogen zu spannen, zu Personas, wenn du halt weißt, was das für Leute sind, die auf deine Website kommen, kannst du das darauf auslegen. Wenn das jetzt ein ganz super technisches Produkt ist, was weiß ich, eine Bibliothek für objektorientiertes Programmieren oder sowas, die du verkaufen willst, da macht es ja vielleicht dann doch Sinn, die ganzen Features davon einfach nur als Text runterzuschreiben und noch mehr Features aufzunehmen, weil vielleicht die Personas, die dazu passen, die es kaufen, das dann doch so mögen. Die fänden es vielleicht albern, wenn man den Erfolgsstory dahin legt. Ja, aber da muss man halt wissen, wer ist es denn, der das kaufen will. Ne?
Also meine Datenjungs hier, die sind ganz, also wo man immer sagt, hier rationale Menschen, die sind den ganzen Tag am Fluchen und fast einen Monitor aus dem Fenster schmeißen. Ich glaube, die kann man auf emotionale Ebene hier gut triggern, wenn man sagt, was ihnen das an Arbeitszeit spart und wie viel graue Haare sie einsparen. Also man glaubt immer, dass irgendwelche Leute so sind und dann sind sie es dann doch nicht so. Ja, aber muss man halt austesten. Wie immer sagst, also am Ende sind es ja Hypothesen und dann lässt man einen Test drüber laufen. Und vielleicht macht man einfach beides, ist auch nicht das Schlimme. Also man kann ja beides machen. Das war sagt, du musst jetzt eine nicht machen und das andere lassen.
Ja, definitiv. Also vielleicht habe ich gerade auch allen Unrecht getan, die Bibliotheken für objektorientiertes Programmieren kaufen. Vielleicht muss ich die doch emotional ansprechen. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Muss sie fragen.
Genau.
So, was kann ich hier denn noch über User Onboarding erzählen? Ich gucke gerade mal. Also das Erste, was ich dir sagen wollte, ist so dieses, wichtig ist nicht nur immer die Website oder dein Produkt selber anschauen, sondern überlegen, dass die Nutzung beginnt, also der Weg beginnt vor der Nutzung und gucken, wo werden die Erwartungen gebildet. Ne, da hatten wir ja begonnen. Mein zweiter Punkt für User Onboarding ist so, betitel ich immer mit, bei den ersten Schritten helfen, dass also ein Klassiker, also das findet man nicht nur bei Apps, sondern auch immer mehr auf Webseiten, sage ich mal, gerade wenn die zum Beispiel so eine App zum Notizen machen oder wo du Tickets einstellen kannst oder ähnliches, halt irgendwie ein Service, irgendein Service, der dir in irgendeiner Form erklärt werden muss, sage ich mal, um es jetzt mal abstrakt zu halten. Oder ich habe hier in meiner Präsi ein Beispiel, eine Fitness-App, also wo du dann die Anzahl an Liegestützen messen kann oder halten kannst und gucken kannst, wie viele Liegestütze habe ich geschafft und einen Trainingsplan kriegst oder sowas. Ein typischer Fehler, den viele machen, ist, dass erstmal alles, bevor man irgendwas klicken kann, erstmal alles erklärt wird. Also so, hier oben findest du, wenn du auf das Rädchen klickst, findest du deine Einstellung. Guck hier an der Zahl an, siehst du, wie viel du heute schon trainiert hast. Starte dein Training hier. Wenn du hier auf Start klickst, startest du dein Training und so weiter. Dass alle einzelnen Elemente erklärt werden und du so alles, das ist so die Hauptaktion sehe ich dann immer, ne? Also sieht man sowohl in Tests als auch in Analytics-Daten, wenn da solche Erklärparts kommen, die werden als erstes immer weggeklickt oder als alle möglichst schnell übersprungen. Weil das Problem dahinter ist ganz einfach, typischerweise wollen Leute erstmal ausprobieren. Die wollen sich orientieren, die wollen was klicken können, aber nicht sofort alles erklärt kriegen. Und wenn das zu lange dauert, diese Erklärparts, wenn da 1000 Pfeile kommen, die auf die Bedienelemente zeigen, dann springen die Leute auch ganz schnell ab. Also weiß ich aus verschiedenen Studien, also mit verschiedensten Methoden, sei es qualitativ, sei es quantitativ, meistens geht es nicht gut.
Und ja. Macht halt auch Sinn, einfach auf gelernte Muster zurückzugreifen, da muss man weniger erklären.
Ja, also das ist jetzt sehr platt gesagt, aber man muss halt darauf achten, dass die ersten Schritte so selbsterklärend wie möglich sind und man direkt weiß, was habe ich zu tun. Ich versuche mal jetzt weg von diesen Services zu kommen, wo man ganz viele erklären muss. Wenn man wieder auf eine normale Landingpage geht, ist es ja einfach essentiell, dass die Überschriften, die Hauptüberschrift, sage ich mal, gut ist, damit man weiß, wo bin ich hier überhaupt gelandet, dass die Value Propositions gut sind, dass ich auf einen Blick sehen kann, was habe ich davon. Und das dann Call to Action ist, der mir sagt, ganz klar sagt, was ich als nächstes tun soll oder tun kann. Ist jetzt sehr, sehr abstrakt und allgemein, aber das führt eigentlich wieder auf diese Grundmittel zurück. Da möchte ich ja auch nicht, dass mir erstmal alles im kleinen Detail erklärt wird, bevor ich da was klicken kann.
Genau, also man denkt halt auch immer, das ist alles klar. Ich meine, wir kennen Amazon, ich weiß, wie ein Shop auszusehen hat. Die großen meisten Shops orientieren sich auch daran, aber wie gesagt, sobald man mal diese Welt verlässt und geht so zu Spezialshops oder im B2B, da kommen halt Interfaces, wo man denkt, was soll ich jetzt tun? Also wo man wirklich da sitzt und sagt, was ist jetzt eigentlich, hä? Also das ist durchaus nicht unverbreitet im Internet, dass man auf komische Interfaces trifft, wo man sagt, Kinders, es gibt einfach gelernte Standards und das ist schön, wenn du jetzt hier super kreativ sein möchtest. Aber bitte sei es nicht bei den Steuerelementen, weil es verwirrt halt. Ja. Also wir hatten ja, ich habe das gestern erst irgendwo erzählt, wir hatten irgendwie 2008, 2010, ich weiß nicht, so eine ganz absurde Agentur für einen Relaunch hier online, die halt gesagt hat, damals war es komplett hip überall, die Tech-Clouds. Und haben gesagt, lass uns aus der Hauptnavigation eine Tech-Cloud machen. Ich habe gesagt, oh Gott, bitte nicht. Aber egal, wir hatten dann unser Portalleiter damals gesagt, okay, wir haben halt den absolut größten User-Test ever durchgeführt, es hat halt nicht funktioniert. wenn halt so 90% aller Navigationsklick weg waren, weil einfach keiner wusste, was einem das sagen soll.
Genau. Mit denen hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Berührung, aber mit solchen Tech-Clouds, also ich kenne sie, aber ich habe sie nicht getestet, sage ich mal. Ich persönlich zumindest nicht. Aber ja, sie sind echt größtenteils wieder verschwunden, ne?
Ja, weil es ist, also auch das ist das Schöne, weil es einfach, es gibt so ein paar Sachen, die passieren einfach, ich weiß nicht warum. Also irgendeiner Mensch baut ein System, wie zum Beispiel WordPress, und sagt, oh Gott, ich baue hier irgendeine Funktion, dann denken sie TechCloud und auf einmal hat die jeder und keiner fragt eigentlich, ob das sinntragend ist oder nicht. Wenn man sich ein bisschen mit, also jetzt so Bücher, die ich ganz gerne lese, sowas, die so, es gab ein sehr schönes Buch, das hieß irgendwie Tagged oder sowas, also so informationswissenschaftlichen Bereich, wo es ja auch das ganze Volksonomie und bla bla bla. Und da sind halt auch unterschieden worden zwischen Informationselementen und Navigationselementen. Und der Tagcloud ist kein Navigationselement, das informiert mich. Weil ich kann zwar draufklicken, aber als Mensch kann ich das sehr schwer verarbeiten, wenn ich einen Punkt suche in einer zweidimensional angeordneten Wortwolke von den dreidimensionalen, die ich gedreht habe, wollen wir mal ganz weggehen. Weil ich halt eine Liste, egal ob sie horizontal oder vertikal ist, relativ einfach durchscannen kann. Und weiß, da ist mein Punkt. Oder ich weiß, nee, er ist nicht da. Was ja auch so ein Problem ist, wenn man dann irgendwie die Sachen falsch benennt und die Dinge sind alphabetisch sortiert. Und jetzt haben wir gesagt, benenne ich es ein Ressort jetzt Wirtschaftsressort oder Finanzressort, weißt du? Wenn die Leute Finanzen suchen und finden es bei F nicht, dann sehen sie selten und gucken, ob es bei W nochmal steht. Sondern die sagen dann, es ist nicht da. So, TechCloud kannst du nicht scannen. Was dir aber sagt über die Größe der Begriffe ist relativ einfach, was sind die wichtigen Themen auf dieser Webseite? Und wenn ich dann sage, okay, ich finde die hier, dann, also es ist ein Informationselement. Es informiert mich über den Inhalt der Webseite auf eine sehr schnelle Art und Weise. Und deswegen haben Leute auch wirklich gerne hingeschaut und das so benutzt, aber die haben halt nicht geklickt. Und wir haben damit ziemlich erfolgreich gearbeitet. Wie immer gibt es keine Dogmen, es gibt immer die Ausreißer, das muss ich mal dazu sagen, aber wie du es ja auch sagst, aber in wirklich der überwiegenden Teil der Fälle haben wir, wenn wir auf irgendeiner Landingpage eine Tagcloud rein hatten, keine Klicks gehabt, Liste. Klar, das gleiche bei einer T-Mobile-Startseite, wo einfach hier die Top 10 Handys wurden immer gerne geklickt. Aber die hatten am Anfang das Ding auch als TechCloud gemacht, keine Klicks. Das ist umgewandelt, also 10-mal so viele Klicks, sobald es eine Liste war. Faktor 10, weil es einfach das andere, es ist halt ein Informations- und kein Navigationselement. Habe aber umgedreht benutzt, wenn wir sagen, oh, wir wollten hier, du kennst ja so Konzerne, eine Markenbereich, Marken anderen nicht, man muss aber irgendwie arbeiten. Dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt da irgendwie drauf, aber eigentlich wollen wir den Nutzer jetzt hier von der Landingpage nicht auf ein anderes, komplett anderes Telekom-Produkt, also was ich was von der Musicdot zu einer T-Mobile schicken, weil es wahrscheinlich eh nicht funktioniert, aber die Kollegen sind einfach die Stärkeren, ich muss die irgendwie integrieren. Da hat man halt mit Absicht eine Tech-Cloud genommen, weißt du, also. Kannst du also auch so rum verwenden.
Auftrag erfüllt, intern genau. Zumindest, ja. Genau. Ja, das geht sehr auf dieses Thema halt scannen, sage ich mal. Und da meine ich jetzt nicht einscannen, mit einem Papier einscannen, sondern über eine Seite scannen. Also genau. Bei einer Liste kann ich ganz schnell drüber fliegen und finde ganz schnell das, was ich suche oder sehe schnell, dass es nicht drin ist. Bei so einer Tech-Cloud dauert das einfach viel länger und dazu sind Leute einfach zu, es klingt mir so gemein, wenn ich sage, die Leute sind zu faul dazu, das meine ich gar nicht abwertend, sondern die Leute haben oft die Zeit nicht dazu, die wollen effizienter durchkommen und wenn die dann halt alles einzeln lesen müssen, was bei so einer Tech-Cloud, denke ich mal, dann eher der Fall ist, dann haben sie die Geduld nicht unbedingt dafür. Ja, das ist auch ein ganz eigener Bereich in der User Experience, sich damit zu beschäftigen, wie man sowas auf einen Blick alles sichtbar macht.
Absolut.
Ja. Okay. So, wo waren wir denn gerade wir driften immer schön ab, das finde ich alles gut, aber ich muss gerade mal zurückkommen. Was ich interessant finde beim User Onboarding, finde ich noch ein schönes Buzzword, was ich dir noch mitgeben kann, ist das Wort Empty States. Das beschreibt, also wenn du eine Seite hast, eine Seite oder eine App, die halt nur Sinn macht, wenn du irgendwelche Daten siehst. Also das kann in der Fitness-App sein, die macht ja nur Sinn, wenn du auch schon ein paar Liegestütze zum Beispiel eingetragen hast. Vorher zeigt sie dir nichts. Aber auch bei, wenn wir nochmal auf Reisen gehen, diese Seite bringt dir, so eine Reisesuchmaschine bringt dir auch nur was, wenn du wirklich Daten von Reisezielen siehst. Vorher, bevor du irgendwelche Reiseziele, also wenn du noch keine gesucht hast, ist die Seite wahrscheinlich erstmal leer oder du siehst halt nur den Suchschlitz. Und wie man damit umgeht, ist halt auch wieder fast schon eine Wissenschaft für sich. Du musst halt den Leuten, den Besuchern, den richtigen zeigen, was sie als nächstes tun müssen. Also da sind wir wieder beim Thema, den richtigen Call to Action zum Beispiel zu entwerfen.
Absolut.
Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was häufig unterschätzt wird bei Seiten oder Apps, die Daten brauchen, um Sinn zu machen, dass man sehr gut die Leute dorthin bringt, diese Daten auch einzutippen oder halt dafür zu sorgen, dass die Daten geladen werden. Ich habe jetzt hier leider nur so viele App-Beispiele.
Das ist ja egal. Also Leute können ja auch ruhig ein paar Sachen, also Transferleistung nannte man das ja in der Schule und das sollte man dann schon irgendwie geistig für sich selber runter. Auch wenn wir jetzt Webseiten hätten, dann wären 90% der Nutzer sagen, also meiner Zuhörer sagen, ich habe aber keine Reiseseite. Ja. Ich habe eine Seite für Angelbedarf. Also ein bisschen Transfer muss dann jeder hinkriegen. Was bedeutet das für ihn? Und er muss jetzt ja nicht zwingend im SEO, sondern auch da ist es ja so, was ist denn, wenn ich jetzt sage, mein Produktkatalog aufmache, was zeige ich denn eigentlich? Ich finde ja dieses Beispiel, ich bringe es mal ganz gerne, dass ja die meisten Shops per se ein ziemlich großes UX-Problem haben, mit dem sich sehr wenig auseinandergesetzt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich gehe jetzt hin und klicke die Kategorie Schuhe. So, dann kriege ich ja so eine Ergebnisliste. Also so eine Liste von Schuhen und die hat dann 4000 Paginierungen. Wir sind uns klar, dass das überhaupt keinen Sinn macht, oder? Weil erstens die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Schuhen auf der ersten Seite, den ich suche, geht so massiv Richtung Null.
Ja.
Und ich werde auch mir nicht die 4000 Dinge anschauen, sondern ich interagiere mit der facetteten Search auf der Seite und grenze es ein. Das ist ja eigentlich der Haupt, also dann ist das eigentlich der Main-Content, aber der steht nur irgendwie sinnlos in der Spalte und kriegt viel weniger Raum, obwohl die Spezifizierung meines Bedarfs eigentlich die Hauptaufgabe der Seite ist, aber 80% vom Screen geht drauf, mir Schuhe zu zeigen, die wahrscheinlich voll an meinem Bedarf vorbeigehen. Du sagst, es ist so, also, als wäre mein ganzer Shop ein einzigster Wühltisch.
Genau, und andersrum, wenn wir diesen Begriff, den ich gerade genannt habe, nehmen, Empty State, das wäre so der andere Fehler, dass du dann auf Schuhe klickst und da würde dann stehen, keine Schuhe, sie haben keine Schuhe eingegrenzt.
Genau.
Dann wirst du so, was hab ich denn falsch gemacht, denkst du denn, ne? Du hast ja gar nichts falsch gemacht, du wolltest nach Schuhen gucken, aber solche Formulierungen, so wie sie oder du hast das nicht gemacht, ist ganz häufig zu finden, sag ich mal.
Ja, ja, wirklich, ja.
Und das ist damit eigentlich gemeint, wenn dir noch keine Daten angezeigt werden können. Und das kann, genau, das andere Extrem hast du gerade genannt, wenn alle angezeigt werden und ich dann auch gar keinen Überblick mehr habe. Und da die Leute richtig abzuholen, ist dann die Kunst, dass man zum Beispiel fragt, so, okay, willst du Anzugsschuhe oder Sportschuhe oder was willst du denn so? Oder mit welchem Weg man auch immer vorwärts geht. Genau, das ist genau das Thema. Ich habe noch ein gutes Beispiel vom gelungenen User Onboarding. Das ist dieses Sprachenlernen. Service, also Duolingo. Kennst du den?
Ja.
Also da ist auch egal, ob wir da die Webseite oder die App nehmen. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht, weil es einem auch nicht unnötig ganz viel erklärt, was man denn alles Tolles machen kann, sondern man da ziemlich schnell reingeworfen wird. Also ich habe hier da habe ich auch Screenshots von gemacht in der Präsi hier, die du verlinken wirst hier. Es fängt an mit, was willst du lernen? Und da steht auch nur Englisch, Spanisch, Französisch. So, gibt natürlich noch weitere, aber das sind erstmal so die wichtigsten, die immer gelernt werden. Weiter unten könnte man da noch andere auswählen, aber die haben sich darauf fokussiert, auf die drei wichtigsten und fahren damit auch ganz gut. Und man wird halt direkt reingeworfen. Danach ist die Frage, okay, super, jetzt ist es Zeit, dein Tagesziel auszusuchen. Da kannst du sagen, wie viel Zeit du am Tag dafür verwenden möchtest, um diese Sprache zu lernen. Danach wirst du zwar gefragt, ob du ein Nutzerkonto machen willst, kannst es aber auch erstmal überspringen. Also du musst es nicht sofort machen. Das ist auch oft ganz wichtig, diese Option zu geben. Auch da achte ich immer darauf, dass man die Leute nicht beschimpft oder ähnliches, wenn sie denen sagt, dass sie was falsch machen, wenn sie kein Nutzerkonto machen, sondern man muss die halt darauf hinweisen, dass sie dann halt auch nicht speichern können. Was ja keine Schikane ist, sondern einfach so ist. Wenn ich hier Sprachen lerne und mir kein Konto mache, dann kann ich auch nicht meinen Fortschritt irgendwie speichern. Und die letzte Frage da drin, in diesem Onboarding von Duolingo ist, okay, ich habe jetzt hier Spanisch ausgewählt in dem Beispiel, kannst du schon Spanisch oder kannst du es nicht? Also ganz so ein paar wenige einfache Fragen am Anfang, die einen wie so ein Gespräch direkt abholen. Und wenn man dann weitermachen würde, würde man direkt in so einen kleinen Einstufungstest kommen, der aber auch nett gemacht ist. Also ich finde das wirklich sehr gelungen, wie Duolingo das User-Onboarding macht, weil die einen halt direkt abholen. Ich komme drauf, kann sofort sagen, hey, ich möchte Spanisch lernen. Der fragt einen, als wäre da jetzt mein Spanischlehrer, der da im Computer sitzt, fragte mich kurz ab, wie viel Zeit ich habe in der Woche oder pro Tag, was ich schon kann. Und dann geht's auch direkt los. Und das könnte man ja auch ganz anders machen, mit einem weitaus komplizierteren Onboarding oder mit einer 10 Meter langen Feature-Liste oder was weiß ich alles, was man noch falsch machen könnte. Die machen es, finde ich, sehr gut.
Absolut, also 4 Schritte, supi.
Ja, man ist sofort drin. Ne? Also es wird nicht darüber geredet, dass man Spanisch lernen kann, sondern du bist direkt drin. Nach 4 Schritten bist du dabei, spanische Begriffe anzuklicken und schon ein bisschen reinzukommen. Das ist somit auch ein wichtiges Prinzip, finde ich, von diesem Thema User Onboarding. Man könnte sagen, probieren geht über studieren. Also nicht so viel erklären, sondern besser die Leute direkt machen lassen, direkt erfahren lassen, was der Vorteil ist, anstatt nur zu erklären, was der Vorteil ist. Sofern das möglich ist. Geht natürlich nicht immer, aber dass man einfach sich überlegt, okay, wie kann ich möglichst schnell die Leute dazu kriegen, auch einen Wert, so einen Gegenwert zurückzukriegen. Bei Duolingo habe ich das direkt. Ich habe sofort meine Spanisch, meine erste Spanisch-Stunde quasi online, obwohl ich mir nicht mal einen Account erstellt habe, sondern kann sofort starten. Da ist sofort der Gegenwert spürbar und man merkt es, man kann direkt merken, ob man das weitermachen will oder nicht. Ich finde, dass man da super schnell sieht, okay, das lohnt sich hier weiterzumachen. Das ist im Prinzip das, ja, das ist das Thema. User Onboarding.
Ja. Klar, vor allem, wenn du danach schon ein bisschen Zeit investiert hast, bist du auch dann eher bereit, wieder den Account anzulegen.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt so. So, ich hätte noch ganz viele, so ein paar Beispiele, aber ich finde, das sind so, ich kann noch ein Prinzip vielleicht noch nennen aus dem User Onboarding, weil das noch ganz interessant ist, finde ich so, ich nenne das immer so kein, nicht direkt am Anfang in den Weg stellen oder nicht zu Beginn in den Weg stellen. Standardfehler ist, dass man zu früh die Leute fragt, ein Nutzerkonto anzulegen. Das hat hier gerade in dem Beispiel Duolingo zwar gefragt, aber ich kann auch überspringen und es war auch nicht total versteckt, diese Option zu überspringen. Das Problem, was Nutzer damit häufig haben, mit dieser Frage, ob sie sich registrieren wollen oder nicht, dass sie noch gar nicht verstanden haben, warum. Die werden also quasi zu einer langfristigen Beziehung gefragt, so obwohl sie diesen Service noch gar nicht kennen. Also, ich meine, wenn ich jemanden auf der Straße treffe, frage ich auch nicht direkt so, kann ich mal deine Telefonnummer haben? Einfach nur so direkt, sondern da muss man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen, sag ich mal, um da ranzukommen und zu zeigen, dass es sich lohnt, die Telefonnummer zu geben.
Ich hoffe, absolut.
Eine Frau darf nicht zuhören. Ich mache das.
Nee, also alles fein. Also an der Stelle, klar, ich meine, das kennt man, wie gesagt, im Web ja auch. Man muss ja sowieso immer, wenn ich jetzt eine Webseite betrete, diverse Sachen vor mich hinklicken, wie möchte ich Cookies haben oder nicht, möchte ich jenes haben oder nicht. Aber dann kommt jetzt natürlich noch die nervigen Fragen dazu, wenn du betrittst die Seite und die Fragen, dieses allererstes, dürfen wir dir Browser-Notifications senden? Ich kenne dich nicht, warum sollte ich jetzt diese Frage beantworten? Und dann hat man Nein gesagt und dann ist man vielleicht 10 Seiten weiter und sagt, oh, das ist ja toll. Wenn die mich jetzt mal jetzt fragen würden, würde ich vielleicht Ja sagen, aber jetzt das fällt halt weg.
Ja.
So, und ja. Noch schlimmer ist es halt bei Newslettern und dann ist natürlich, kommt da dann hinzu, dass natürlich auch Google sagt, Kinders, schickt den Leuten nicht so viel Overlays im Mobile, weil sonst werden die richtig gekickt, also werden die richtig sauer. Das heißt, da kenne ich auch schon Leute, die sich halt einfach, weil halt es die ganzen legal, also aus legal Gründen, nicht legal, sondern aus legal Gründen vorhandenen Notifikationsfelder da reinkommen, für darf ich da eine Cookie speichern etc., dann kommen noch ihr Newsletter und möchtest du nicht haben dazu und dann ist dein ganze, gerade im Mobile, dein Screen halt, liegen da 3 Fenster vor deinem eigentlichen Inhalt.
Ja, das ist furchtbar, ne? Und mit diesen Erlaubnissen eine Notification zu kriegen, gibt es auch einen Fachbegriff, also aus der User Experience oder dem User Onboarding, das nennt sich Permission Priming. Das heißt quasi, also das ist genau dieser Fehler, wenn du einfach fragst nach dieser Erlaubnis, Berechtigung, eine Notification schicken zu dürfen, hast du richtig gesagt, was weiß ich, was die mir schicken. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie oft die das schicken, was die schicken. Im Zweifel denke ich, dann kriege ich jetzt ständig Werbung. Und dann sage ich natürlich nein. Aber wenn ich erstmal ein bisschen die Seite benutzen kann. Schönes Beispiel finde ich immer, sagen wir, eine Seite zum Pizza bestellen. Wenn du da direkt erstmal, wenn du noch nie da drauf warst und als erstes kommt die Frage, dürfen wir die Notifications schicken, dann sagst du natürlich nein. Aber sagen wir mal, du schaust dich ein bisschen um, sagst, das sieht gut aus, Preis ist gut, Pizza sieht lecker aus, bestelle ich. Und dann kommt die Frage, dürfen wir dir eine Nachricht schicken? Wir sagen dir 5 Minuten, bevor die Pizza da ist, nochmal Bescheid damit. Und sonst nerven wir dich nicht. Dann ist das ja was anderes. Dann hast du schon irgendwie die ein bisschen kennengelernt. Du weißt, warum die dir das schicken und du weißt auch, wie oft oder wann sie dir das schicken. Und das ist halt das Schlüsselelement dahinter, dass du das beantwortest, bevor du so eine Erlaubnis fragst. Und sonst brauchst du es gar nicht machen.
Absolut. Nee, also genau, also frag, wenn es Sinn macht. Also ich sage halt auch immer wieder, du hast ja das schöne Bild da drin, aber es ist gleich, wenn du ins Ladengeschäft reingehst, da gehst du ja auch nicht rein und drückt dir dann sofort jemand eine Frikadelle ins Ohr, ohne dass du jemanden gefragt hast.
Nee, ja, ganz genau. Ja, genau. Also, oder ein zweites kleines Beispiel, was ich auch letztens noch hatte, wird gefragt, ob eine Banking-Webseite so eine Notification schicken darf. Wissen die Leute auch nicht, was das soll. Aber hätten sie mal erklärt, dass eine Nachricht kommt, sobald das Gehalt da ist, da hätten vielleicht die Leute sich's überlegt. Das ist ja vielleicht ein Feature, was manche gut finden. Das musst du denen dann halt auch vorher erklären, wo die Vorteile sind. Also da gibt's viele Beispiele in der Richtung, aber dieses Notification-Berechtigungsthema ist auf jeden Fall wichtig. War bei Apps immer schon ganz wichtig, da kam das auf jeden Fall immer schon, weil auf deinem iPhone zum Beispiel, falls du eins hast, kommen ja auch solche Abfragen vor, ne? Ob die App das Mikrofon benutzen darf, ob sie einem Notification schicken darf, ob sie auf den Standort zugreifen darf und ähnliches. Und da ist dieses Thema auch ganz wichtig. Im Browser aber, wie du es schon gesagt hast, kommt es jetzt ja auch. Der fragt mich ja auch solche Sachen, ob das Mikrofon zugreifen darf oder Notification schicken darf.
Absolut. Cool. Ich glaube, damit haben wir aber alle Punkte, die du da hattest, jetzt abgefackelt,
ja, genau, oder? Das sind, also da kann man ewig drüber sprechen, aber ich glaube,
ja, deine Präsentation hatte jetzt mehr Slides. Ich habe es ja gesehen, wie du da durchgesprungen bist, als wir jetzt hier angesprochen hatten.
Genau, da sind ein paar mehr Beispiele drin. Aber es ist so, um so einen groben Überblick zu kriegen, was User Onboarding bedeutet, reicht's, glaube ich.
Absolut. Nee, cool. Ich meine, dann sind wir jetzt auch bei 1:20, da hat man 80 Minuten zu hören.
So lange reden wir schon.
Ja, geht ruckzuck, gell? Ich sagte, das Schöne bei Podcast, man hat keine Sendebegrenzung. Es ist wie früher Wetten, das, weißt du, da hat man einfach gesendet, solange es ging, und der Rest wurde halt einfach um 3 Stunden verschoben.
So muss es sein. Nur, dass ich nicht Thomas Gottschalk bin. Das ist der Unterschied.
Aber der ist jetzt auch schon alt. Sind wir ganz froh, dass wir es nicht sind. Sind wir noch ein bisschen jünger, aber noch ein paar Jahre länger.
Aber eine Folge wird es ja noch geben, ne? Von Wetten, das mit ihm. Habe ich gehört.
Ja. Habe ich auch gehört. Bin gespannt. Ja. Cool. Supi, nee, dann danke ich dir. Also ich finde, wie gesagt, was kann man hier mitnehmen? Also das ganze Thema einfach als Onboarding zu betrachten und wie gehe ich mit dem Nutzer um, wenn er das erste Mal meine Seite betritt? Und dass ihn einfach sich möglichst schnell wohl und geborgen bei mir fühlen, finde ich, ist halt so die richtige Mindset, die man dazu haben soll. Und ist halt als Begriff wesentlich besser als, wie kriege ich denn meine Bounce Rate reduziert.
Genau, und dieses, wenn du es zum Beispiel nur auf Bounce Rate beziehst, dann ist das ja auch so abstrakt, dann siehst du keine Menschen dahinter. Wenn man aber halt das, was wir am Anfang hatten, auch mal Nutzer vielleicht beobachtet, dann siehst du auch die Menschen dahinter etwas mehr und baust vielleicht ein bisschen mehr Empathie auf, als du es gegenüber einer reinen Zahl aufbauen könntest. Und so schließt sich so ein bisschen, finde ich, da der Kreis.
Absolut. So, da bin ich mal gespannt, was die Hörer sagen. Das Lustige ist, dieses Medium-Podcast hat ja auch so einen Bruch. Die meisten Leute hören es ja, du hast ja ein iPhone, also auf einem Handy, also auf irgendeinem mobilen Device, auf dem Weg irgendwie von zur Arbeit oder sonst wohin. Und dann aus dem Podcast-App, also aus dem iTunes, auf die Webseite zu gehen, dort Kommentare zu schreiben, das ist so ein weiter Weg, die macht heutzutage auch keiner mehr. Aber mittlerweile haben die Leute gelernt, die können dafür bei uns auch auf Facebook kommentieren. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie seht ihr das Thema Onboarding? Hat es euch irgendwie was gebracht, ein bisschen Perspektive zu ändern, ein bisschen anders auf das Thema drauf zu schauen? Wir würden uns sehr freuen. Fragen dazu auch gerne. Notfalls ping ich dich an. Mhm. Damit du dann da antworten kannst, wenn was reinkommt.
Gerne.
Und alles andere wird hier verlinkt und deine Präsentation, zumindest den Teil, den wir besprochen haben, hängen wir dann auch, legst du irgendwo hin, damit ich sie verlinken kann, und dann passt das auch, damit man dem folgen kann. Supi, dann vielen Dank für deine Zeit, war ein spannender Input.
Ja, danke für die Einladung. Und die Zeit ging jetzt echt super schnell rum. Wahnsinn.
Gerne. Und dann an euch alle draußen. Wir hoffen, dass viele Kommentare von euch zu lesen. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.